Radio 1.
Junge Menschen rutschen immer früher in schwere Essstörungen und das betrifft besonders junge, teils sehr junge Mädchen und Frauen. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl unter ihnen, die stationär behandelt werden müssen, verdoppelt. 2003 waren es in Deutschland noch knapp 3000 Patientinnen zwischen 10 und 17 Jahren, 2023 rund 6000. Warum betrifft es gerade diese jungen Mädchen und Frauen so sehr und wie kann man dagegen ankämpfen? Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Eva Möhler. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Guten Tag.
Guten Tag.
Mit 10 Jahren ist man so wahnsinnig klein. Dass da schon der Schlankheitswahn beginnt, ist wirklich erschütternd. Warum so früh und warum die steigende Tendenz?
Leider ist tatsächlich die Pubertät das Alter, in dem die meisten Essstörungen beginnen. Und manche Mädchen wollen tatsächlich schon den Beginn der Regelblutung überhaupt verhindern. Also zumindest ist das was, was uns oft gesagt wird. Und deswegen fangen die auch oft schon sehr früh an. Außerdem ist die Pubertät natürlich eine Zeit, diese Altersphase, wo der Mensch irgendwo dazugehören möchte und merkt, er muss sich aus dem Elternhaus ablösen. Und dann möchte man eben anderswo dazugehören. Und da ist natürlich so dieses, wo sind die schönen, schlanken, tollen Ideale, denen will ich genügen. Das gibt natürlich dann auch nochmal so einen identitätsstärkenden Zuwachs. Deswegen ist die Pubertät eine Zeit, wo junge Mädchen sehr vulnerabel für Essstörungen sind.
TikTok scheint dann einen großen Einfluss auch zu haben. Ich habe von dem Stichwort Skinny Talk gehört. Was ist das?
Richtig, das ist ein Segen ja jetzt verboten. Das sind eben im Internet Foren, wo sozusagen angeheizt wird. So kannst du dünn werden, so kannst du abnehmen und das eben auch so als den höchsten Grad an Selbstbeherrschung zu kommunizieren. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass Kinder nicht so das Gefühl haben oder junge Mädchen, sie sind nur was wert, wenn sie gärtenschlank sind. Und letztlich geht es um den Selbstwert und den versuchen sie zu stabilisieren. Und diese ganzen Apps, die sind ja auch dann so, diese Algorithmen so eingestellt, dass sie die Vulnerablen dann besonders auch erwischen. Deswegen ist das schon auch ein bedenkenswerter Trend mit den vielen sozialen Medien und den Einflüssen.
Ja, durchaus. Auch die Jahre der Pandemie können eine Rolle gespielt haben, laut Ihrer Erfahrung. Inwiefern?
Richtig, also das haben wir tatsächlich auch gesehen, auch klinisch gesehen in unseren Kliniken, dass in dieser Zeit auch die Aufnahmen für Essstörungen sehr deutlich hochgegangen sind. Wir erklären uns damit, dass eine Essstörung ist ja auch immer eine Einengung. Also das kann ich noch kontrollieren, das Essen kann ich kontrollieren, sonst kann ich nichts kontrollieren. Und dass natürlich die Pandemie, das war eben auch so eine Einengung auf den häuslichen Kontext. Die hatten nichts anderes mehr, als sich vielleicht dann damit zu beschäftigen. Und natürlich ist dort auch parallel der Medienkonsum ganz stark hochgegangen, was natürlich auch dazu führt, dass wir jetzt sozusagen 80% aller Jugendlichen über 4 Stunden am Tag mit sozialen Medien verbringen. Das heißt, der Einfluss von diesen ganzen Medien ist auch viel stärker geworden und die Zeit ist weniger geworden, in der man Sozialkompetenzen, motorische Kompetenzen, Lebensfreude entwickelt. Und das ist eben ja schon mit der Pandemie einhergegangen und ist jetzt nur ganz langsam rückläufig, leider.
Ich habe selber 2 Töchter. Wie kann man denn als Elternteil das geliebte Kind schützen? So ein komplettes Social-Media-Verbot ist ja auch recht utopisch, gerade später. Was sie dann nicht auf dem eigenen Handy sehen, sehen sie auf dem Handy der Freunde und so weiter.
Da haben Sie vollkommen recht. Also ein guter Schutz ist auch immer, statt dem Verbieten, das macht es ja bei Heranwachsenden dann oft erst recht interessant, dann lieber die Alternativen anbieten. Doch nochmal sagen, komm, wir fahren einen Tag zum See, wir machen das. Also Dinge, die mit dem Handykonsum nicht kompatibel sind. Es ist auch gut, Kinder so früh wie möglich wirklich in Vereine, Fußball, Tennis, Klavier, was immer dem Kind Spaß macht. Also, dass das Kind auf jeden Fall noch ganz viele andere Lebensinhalte hat und auch die Möglichkeit hat, Selbstbestätigung von woanders herzunehmen und nicht nur aus dem Netz. Das ist was ganz, ganz Wichtiges.
Wie kann man denn als Außenstehender, als Freund oder Elternteil Anzeichen eines gestörten Essverhaltens erkennen und was dann tun?
Also ein Anzeichen ist immer, wenn zum einen bestimmte Nahrungsmittel plötzlich nicht mehr gegessen werden oder auch nicht mehr mit der Familie gegessen wird, nicht mehr in Gemeinschaft gegessen wird und generell der junge Mensch sich plötzlich sozial stark zurückzieht, Freundschaften nicht mehr pflegt, die er hatte. Und dann wäre es schon wichtig, das Kind auch oder den jungen Menschen auch anzusprechen, also das Thema nicht vermeiden und dann eben frühzeitig, aber auch Sie können das Kind nicht selber therapieren und behandeln, auf einen Arztbesuch dann drängen. Und zwar wirklich auch einen Arzt. Viele gehen erst zum Psychologen, aber tatsächlich, wenn eine Essstörung vorliegt, dann muss der Elektrolytspiegel gemessen werden, da muss geguckt werden, ist da vielleicht ein Perikarderguss. Also verschiedene medizinische Dinge müssen dann erhoben werden, weil auch wenn noch ein ganz gutes Gewicht da ist, können manche junge Menschen, die sich eben erbrechen, schwere Störungen im Elektrolytstoffwechsel haben. Und deswegen ist wichtig, dann erstmal auch einen Arzt aufzusuchen.
Sehr interessant. Vielen Dank für diese Einblicke. Gerade junge Mädchen und Frauen rutschen immer früher in schwere Essstörungen. Ich sprach dazu mit Professor Dr. Eva Möhler. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und im Vorstand der DGKJP. Vielen Dank nochmal.
Sehr gerne.